Kommentierende unter Artikeln sind noch keine Community, sondern es sind erstmal nur sehr viele Leserbriefe von teilweise sehr guter und teilweise unfassbar schlechter Qualität, ohne Filter, die man dann mühsam in Kleinstarbeit 24/7 moderieren musste.
Echte Insights aus der Medienbranche. Hier sind deine Innovation Minutes, direkt aus dem Media Lab Bayern.
Alex Turchan von Media Plus ist heute zu Gast. Ich bin deine Host Sabrina Harper und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Media Plus ist eine eigenständige Agentur, die das Thema Innovation in den Fokus rückt und zur Serviceplan Group gehört. Von Alex will ich heute wissen, welche Potenziale in Communities schlummern, müssen Medien von Discord bis TikTok bis hin zu nebenan.de Communities aufbauen? Und wenn sie das machen, was machen sie dann damit am besten? Ist es wirklich es wert, diesen Effort reinzustecken? Und wenn man es schon macht, wie nutzt man das dann am besten? Bedeutet Markenaufbau auch tatsächlich Monetarisierung? Alex, ich sehe schon in dein Gesicht, du merkst, ich habe 100.000 Fragen dabei, aber erstmal herzlich willkommen hier im Podcast.
Hallo Sabrina, schön, dass ich hier sein kann und ich hoffe, dass wir auf ein paar dieser Fragen heute auch ein paar Antworten finden.
Ganz offiziell bist du ja Director Innovation. Also wenn ich Leuten sage, ich mache Innovation, dann fragen die mich immer, was bedeutet denn das? Das ist irgendwie so schwer zu greifen. Du bist in der Leitungsfunktion Director Innovation bei Media Plus. Was machst du denn jetzt den ganzen Tag?
Also es fragen nicht nur dich, was du den ganzen Tag machst, wenn du sagst, du machst Innovation. Es fragen auch mich sehr viele Menschen den ganzen Tag. Vielleicht fangen wir so an. Also die Media Plus ist eine Mediaagentur. Das heißt, unser Hauptjob so zu sehen ist, für Kunden Werbeplätze anzukaufen, aber natürlich auch entsprechende Strategien zu machen, aus welche Kanäle muss ich wie kombinieren, um die maximale Leistung rauszukriegen, welche neuen Touchpoints kann ich nutzen, wie verändert sich Zielgruppenverhalten, gibt es neue Apps, die auf den Markt kommen, die vielleicht werblich belegbar sind, die ich dann für unsere Kunden, die wir betreuen, nutzen kann. Und das ist im Kern tatsächlich auch ja meine Hauptaufgabe, ist, neue Entwicklungen am Markt zu erkennen, die zu verstehen, die soweit zu analysieren, um danach sagen zu können, ist das was, wo für unsere Kunden irgendwas drin ist oder wo für uns als Agentur irgendwas drin ist. Es kommt eine neue Generation mit einem ganz neuen Mediennutzungsverhalten nach als Konsumenten, was für Ansprüche, was für Bedürfnisse haben die. Aber auch, es gibt neue technische Lösungen auf dem Markt. Was bedeutet das für uns in der Markenkommunikation? Wie kann ich das anwendbar machen? Das Aktuellste, glaube ich, aus den letzten Jahren war natürlich, hey, TikTok, riesiges Thema in allen Medien, bei allen Marken. Was machen wir damit? Erfordert das eine andere Vorgehensweise, was die Mediabuchungen angeht? Welche Art von Content funktioniert da überhaupt? Wie nutzen Menschen diese Plattform? Und brauchen wir ein eigenes Team, das das zum Beispiel macht? Und das ist im Kern meine Aufgabe, da einfach Impulse zu geben. Ich mache das natürlich nicht alles alleine, sondern in erster Linie als Impulsgeber.
Ist es bei Medienunternehmen, weil bei uns im Podcast geht es ja hauptsächlich um Medienwandel oder wohin sich die Medienbranche im weitesten Sinne bewegt, ist es für Medienunternehmen nochmal anders, wenn wir gerade über Social Media sprechen, wie sie da umgehen, um ihre Marke bekannt zu machen oder nach außen zu tragen?
Ich glaube schon, die Frage ist, macht das die Medienmarke als Medienmarke oder machen es die Menschen, die für diese Medienmarke stehen? Also soll heißen, wenn der Spiegel auf Threads aktiv ist, ist es der Spiegel als die Dachmarke Spiegel, ja, mit all den Inhalten und all der Meinungspluralität, die sie haben? Oder macht es vielleicht viel mehr Sinn, in einer Art von Employer Branding ihre Autoren, Autorinnen nach vorne zu stellen, die kommunizieren zu lassen? Ich glaube, du brauchst immer beides. Ich weiß aber auch, dass natürlich in den letzten Jahren ganz viele Journalistinnen und Journalisten auch sich aktiv wieder zurückgezogen haben von diesen Plattformen, weil natürlich auch die Diskussionskultur so dermaßen den Bach runtergegangen ist und sich Leute dann irgendwelchen Anfeindungen aussetzen mussten. Gerade die ganze Bubble an rechten Spinnern ist natürlich dort sehr, sehr laut und sehr, sehr aktiv. Und die Überbringer quasi der, wie soll man das nennen, der Massenmeinung, die ja da gerne irgendwie propagiert wird, die werden natürlich dann als erstes angefeindet, vor allem wenn es Frauen sind, vor allem wenn es Minderheiten sind. Und ich glaube, dass man als Medienmarke aber trotzdem eigentlich eine sehr, sehr gute Präsenz aufbauen könnte, wenn man eben seine Köpfe nach vorne stellt, weil die am Ende natürlich auch das Produkt ausmachen. Ja. Und vielleicht ist das auch meine eigene Mediensozialisierung und auch mein Hintergrund. Ja, ich habe Kommunikationswissenschaft studiert. Das heißt, Medien waren schon seit 25 Jahren immer meine Herzensangelegenheit. Aber ich gucke halt schon immer, wer hat eigentlich was geschrieben. Und ich folge eher den Personen und weiß dann auch, wie tickt jemand, der in der Süddeutschen im Politikteil wenn ich dann immer wieder lese, was sind das in Einstellungen? Ja, und ich kann das irgendwie reflektieren. Ich glaube, der Großteil der Leser macht das nicht. Für den ist das, das hat die Zeit geschrieben, das hat die Süddeutsche geschrieben, das hat der Guardian veröffentlicht. Ich finde aber schon, dass die Menschen dahinter eigentlich das Spannende sind. Und denen folgt man dann natürlich vielleicht auch lieber und hat dadurch auch schon eine viel höhere Bindung ans Medium. Aber es ist ja auch so, dass viele Journalistinnen und Journalisten auch immer wieder mal den Arbeitgeber wechseln. Ja, ein Kommilitone von mir, der Oliver Raskupta, war lange bei der Süddeutschen, ist inzwischen freiberuflich und hauptsächlich auf den Spiegel tätig. Und ich bin dem natürlich auch so ein bisschen mitgefolgt zu dem, wo er jetzt publiziert, weil mich seine Meinung interessieren, seine Themen interessieren. Und ja, ich glaube, das hat schon auch sehr viel mit einer Bindung an das Medium und an die Medienmarke auch zu tun, welche Menschen dort sind.
Würdest du es so einschätzen, dass perspektivisch die Leute eher, also die Leser, Leserinnen etc., Konsumentinnen, den Autoren, Autorinnen folgen? Oder glaubst du, dass es wirklich so bleibt mit diesem, ich habe diese Publikation und der bin ich treu?
Also wenn man sich anguckt, wo die Medienbranche sich als Ganzes gerade hinentwickelt, und wir waren ja beide in Austin bei der South by Southwest, große Technologie-, Medien-, Unterhaltungskonferenz im März, und es gab ja dort auf sehr vielen Panels auch so ein bisschen einen Abgesang auf die Medienlandschaft als Ganze, also größte Krise seit Bestehen so ungefähr, gerade der Verlagsbranche. Und man merkt natürlich, dass die Bindung der Menschen zu bestimmten Medienmarken über die Jahre immer weiter abgenommen hat, aus verschiedensten Gründen. Und ich glaube schon, dass es gerade dadurch, dass viele Journalisten auch gar keine festen Anstellungen mehr haben, sondern mehr oder weniger Freiberufler sind, die für immer wieder andere Medien arbeiten, dass es schon auch dazu führt, dass sich Menschen, die sich für wirklich journalistische Inhalte interessieren, dann primär auch den Persönlichkeiten folgen. Ja. Und das für die Journalisten auch teilweise ein zweites Standbein wird, ja, die dann vielleicht einen eigenen Podcast launchen, die einen eigenen Newsletter starten auf Substack oder einer ähnlichen Plattform. Und das ist ja dann 100% getrieben von der Persönlichkeit und der Person, der ich als Leser, als Zuhörerin, als Zuschauerin irgendwie folge. Und ich glaube schon, dass das sich noch weiter verstärken wird, weil so eine wirkliche Lösung für die Medienkrise hat ja noch niemand gefunden.
Du hattest eben gesagt, dass du glaubst, dass es etwas bringt, die Köpfe nach vorne zu stellen, die für einen arbeiten. Gleichzeitig haben wir eben das, dass im Journalismus viele in die Selbstständigkeit gehen. Siehst du da eine Möglichkeit, trotzdem die Community zu halten?
Ja und nein. Ich glaube, es kommt bei der Medienmarke kommt es immer sehr stark darauf an, was mache ich denn eigentlich für meine Leserinnen und Leser? Ja, also eine Community lebt ja nicht nur davon, also im Kern lebt eine Community natürlich immer davon, dass sie geteiltes Interesse hat, eine geteilte Leidenschaft. Und wenn die Leidenschaft der Content einer bestimmten Publikation ist, weil man ist der absolute Nachrichten-Nerd oder man interessiert sich total für Sport und deshalb liest man gerne die 11 Freunde, dann steht das erstmal im Mittelpunkt. Aber ich glaube schon, dass diese Bindung erst entsteht, wenn ich das Gefühl habe, die Medienmarke ist auch Teil dieser Gemeinschaft. Und ich glaube, viele Verlage haben es in den letzten Jahren schmerzlich gelernt, dass Kommentierende unter Artikeln sind noch keine Community, sondern es sind erstmal nur sehr viele Leserbriefe von teilweise sehr guter und teilweise unfassbar schlechter Qualität, ohne Filter, die man dann mühsam in Kleinstarbeit 24/7 moderieren musste. Ich glaube schon, dass eine Medienmarke, die es schafft, ihre Community aktiv einzubinden, die dann auch länger halten kann, auch wenn Köpfe immer wieder tauschen. Positive Beispiele, die man dort natürlich nennen kann, jetzt von den großen Medien, ist natürlich ganz vorne, ist immer die New York Times, die das vor allem in ihren eher nischigen Bereichen, ja, wobei die gar nicht mehr so nischig sind, aber im Bereich ihrer Games, aber auch im Bereich der Koch-Community, die sie ja haben, die Leute auch aktiv einbinden, ja, also die als Tippgeber für ihre Games fungieren, wo da auch direkt das Publikum hingeschickt wird und sagt, hey, wenn du dein Rätsel heute nicht geschafft hast, lies mal hier nach. Wir haben hier eine ganz tolle Community, die jeden Tag hier aktiv ist. Ja. Die Leute, die unter den Rezepten weiter kommentieren, sie haben es ausprobiert, sie haben es, das und das hat geklappt, das und das hat nicht geklappt. Da hat man das Gefühl, man ist da ein Teil davon und hat auch so einen gewissen Anteil am Erfolg dieser Plattformen oder dieser Sektionen. Und als ich mich vorbereitet habe auf das Interview, du hattest der mir ein paar Fragen auch vorab geschickt, mal so ein bisschen drüber nachzudenken, wo du meintest, gibt es denn schon Medienunternehmen, die im Community-Aufbau sehr, sehr gut gemacht haben? Und das Erste, was mir eingefallen ist, mag jetzt auch die persönliche Biografie sein, aber war jetzt.de von der Süddeutschen vor 20 Jahren plus, also glaube ich eher so Ende der 90er, Anfang der 2000er, war das für mich eigentlich der Prototyp einer Community rund um journalistische Inhalte, natürlich damals noch stark ausgerichtet auf eine junge Zielgruppe. Aber ich finde, die haben damals so viel richtig gemacht. Es gab ein sehr aktives Forum. Es gab regelmäßig mehr oder weniger Schreibwettbewerbe, wo ich mit meinen eigenen Artikeln, die eher so im Blogstil verfasst waren, dann die Chance hatte, auf die Website zu kommen, teilweise ins Magazin zu kommen. Man hat regelmäßig Events veranstaltet. Es gab Verlosungen. Es gab immer wieder einfach so viel tolle Geschichten, und ich denke heute noch sehr, sehr wehmütig zurück, dass es jetzt.de in der Form irgendwann nicht mehr gab, weil das war so mein, ja, als junger Erwachsener, der gerade nach München kam fürs Studium, das hat mein Lebensgefühl so 100% irgendwie getroffen. Und da waren eben Leute, die haben das verstanden, ja, sowohl in der Redaktion, aber auch um mich rum, unter den Leserinnen und Lesern, und man hat das irgendwie gespürt. Und ich glaube, es gibt heute in der Form eigentlich nichts Vergleichbares mehr. Das ist eigentlich sehr, sehr schade, weil es gibt es garantiert noch, aber es gibt es nicht mehr von den Verlagen.
Also an wen ich denken musste, während du so gesprochen hast, ist der Katapult Verlag.
Ja, das ist ein guter Punkt. Das, glaube ich, macht tatsächlich im sehr Kleinen, aber ja. Ja, aber das macht ja das aus. Du fühlst dich als Teil dieser Community. Ja. Das ist irgendwie, du gehörst da dazu, du kennst da Gleichgesinnte, das bedient deine Interessen. Also das sind ja genau die Punkte, über die wir immer sprechen, wenn wir von Community sprechen. Aber was ich sagen wollte, also ich glaube schon, dass das an ganz vielen Orten noch passiert, aber es hat sich verschoben. Heute sind es halt in erster Linie Content Creator. Ja. Das können YouTuber sein, das können TikToker sein, das sind Streamer auf Twitch, teilweise Instagrammer, die dann über Jahre sich da ein Publikum aufgebaut haben und da wirklich auch Communities draus wurden, ja, die jetzt dann auf ganz vielen verschiedenen Plattformen einfach rund um dieses Thema der Creatorin, des Creators irgendwie zusammenkommen. Ja. Sei das im eigenen Subreddit, vielleicht haben die irgendwo einen Discord-Server, vielleicht sind die sehr aktiv in einem eigenen Forum, vielleicht sind die super aktiv in allen Kommentaren auf allen Plattformen. Und es sind daraus ja auch wirkliche Medienunternehmen auch entstanden, aus dieser Form von Inhalten. Ja, die Rocket Beans kann man da immer nennen. Gut, da läuft es wirtschaftlich gerade auch nie so rosig, aber es ist im Kern immer noch eine starke Community mit vielen Inhalten. Eins meiner liebsten Beispiele ist tatsächlich der Rasenfunk. Ich weiß gar nicht, ob du den kennst.
Sport ist zwar nicht so mein Ding, aber ja, Rasenfunk habe ich auch schon gehört.
Auf jeden Fall, Max Jakob Ost sitzt hier in München-Giesingen und produziert meiner Meinung nach den besten Fußball-Podcast in Deutschland und ist so ein 1,25-Mann-Unternehmen, aber auch mit einer sehr aktiven Community, komplett crowdfinanziert, also macht auch keine Werbung, macht keine Sponsorings, lässt sich das einfach nur von seiner Community quasi über Support unterstützen und macht aber einfach hervorragenden Journalismus im Fußballbereich, regelmäßige Besprechungen der Spieltage, Schwerpunkte auf Vereine, Beiträge zur Fußballkultur in ganz vielen Sendungen. Und da ist auch so eine ganz starke Community dahinter, die eben genau die Inhalte schätzt. Ja, das verbindende Element ist die Begeisterung für Fußball, aber eben auch für guten Fußballjournalismus, wo in Deutschland halt sonst immer so, ja, der Kicker und die Sportbild, die ja eher so auf dieser Krawall- und Boulevard-Ebene unterwegs sind, da hat lange was gefehlt. Ja. Und inzwischen gibt es ganz viele Podcasts, die Ähnliches tun, und ja, macht es sehr erfolgreich seit über 10 Jahren. Aber das ist für mich so ein Beispiel, wie eigentlich Mediencommunities heute aussehen können und funktionieren können, natürlich im sehr kleinen, aber nichtsdestotrotz sehr, sehr relevant für genau die Menschen, die so gerne ihren Fußball-Content konsumieren wie ich. Also ich gucke es nicht, ich höre es nur auf Podcast am Montagmorgen.
Wenn wir so ein bisschen jetzt zusammenfassen, wir haben jetzt über ganz viele Beispiele gesprochen. Wenn ich jetzt als Lokalradio oder als Medienkonzern auch mir überlege, ich möchte eine Community bilden. Was ich jetzt so rausgehört habe, ist, es wird mir jetzt nichts bringen, auf Instagram zu gehen und 3 Kommentarposts zu machen, sondern was würdest du jetzt sagen, wie starte ich das jetzt so, dass es auch was wird und nicht stirbt?
Ich glaube, es gibt da gar kein so Patentrezept, weil dafür auch wieder wie jede Medienmarke zu verschieden ist. Ja, also ein Verlag ist ein anderes Thema als jetzt ein Lokalradio. Aber Lokalradio zum Beispiel wäre prädestiniert dafür, weil man hat ja diese sehr lange quasi Auseinandersetzung mit seinen Hörenden jeden Tag. Ja, die hören das ja teilweise über Stunden bei der Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit, zu Hause beim Putzen, Kochen. Also man hat einfach schon mal einen guten Kanal, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und dann ist genau die Frage, wie kann ich denn meine Publikum zum Beispiel einbinden? Ja, gebe ich denen zum Beispiel ein Forum? Ja, kostet natürlich erstmal Geld, weil ich brauche dann Moderation. gebe ich denen vielleicht erstmal regelmäßige Möglichkeiten, sich zu engagieren. Zum Beispiel über eine Call-In-Sendung. Vielleicht über, hey, schickt uns doch mal die besten Tipps fürs Wochenende auf Instagram bei euch in der Stadt oder bei uns hier in der Region. Und so Stück für Stück eben den Leuten auch das Gefühl zu geben, hey, ihr habt da auch eine Möglichkeit, was beizutragen. Weil Communities leben ja auch immer davon, dass man was reingeben kann, ja, und dass man was zurückbekommt. Und die meisten Communities haben ja relativ niedrige Einstiegshürden, aber sie haben schon immer eine Einstiegshürde, damit sie einfach auch so in sich geschlossen ein bisschen bleiben können. Was aber dort auch passiert, da hat mich der Kollege Thomas Knüffer mal draufgebracht von K.0, der meinte ja auch, Communities funktionieren auch immer nach so meritokratischen Prinzipien. Ja. Also es gibt da immer welche, die engagieren sich ein bisschen mehr als die anderen und die haben automatisch deshalb eine bessere Stellung innerhalb der Community und werden dann so zu den Sprechern. Ja. Und diese Leute erstmal zu identifizieren, wer unter meinen Hörenden zum Beispiel ist denn so ein Opinion Leader? Wer ist denn jemand, der eh schon stark für mich sich irgendwie engagiert und kann ich vielleicht mit denen mal anfangen? Und das sind auch tatsächlich so Fragen und da wird es auch wieder für meinen täglichen Job relevant, weil wir sprechen natürlich auch mit unseren Kunden, teilweise mit Produktverantwortlichen, die sagen, ah, wir haben so eine starke Community rund um unser Produkt, wir haben da richtige Fans. Wir müssen uns mal überlegen, was können wir denen eigentlich mal Gutes tun? Ja? Schicken wir denen vielleicht einfach mal ein Danke-Paket, dass die super aktiv auf Reddit immer unsere Limo pushen. Ja? Ich sage jetzt keine Markennamen. Oder machen wir für die mal irgendwie in anderer Form was? Also dieses erstmal zu identifizieren, wer sind eigentlich meine treuesten Hörer, wer sind eigentlich meine bestgrößten Fans, was tun die? Und dann Möglichkeiten zu finden, die vielleicht am Ende sogar in mein journalistisches Produkt irgendwie zu integrieren oder zumindest ihnen das Gefühl zu geben, hey, wir hören auf das, was ihr zu sagen habt. Wir nehmen eure Tipps wahr, wir nehmen eure Kritik wahr und das entsprechend anzubinden.
Ein anderer Hebel, der häufig genutzt wird, um Communities zu erreichen, zu erweitern, ist Influencer ins Boot zu holen. Wie siehst du das?
Es kann funktionieren, wenn ich das Gefühl habe, dass der Influencer schon auch Teil meiner Community ist. Sonst laufe ich natürlich Gefahr, dass ich zwar dann den Influencer, die Influencerin samt der kompletten Community, die da dranhängt, irgendwie an meine Brand irgendwie dranhänge, aber das ist natürlich erstmal so, das sind ja nicht meine Leute, ja, also nicht meine Crew. Die haben ja schon ein Zuhause. Ja. Natürlich kann ich über langfristige Zusammenarbeit es natürlich schaffen, sagen, hey, man kann da auch dann parallel existieren, wird es Überschneidungen geben. Und wenn ich dann mal das als Kickstart genutzt habe und dann Teil dieser Community auch zu meiner gemacht habe, kann ich die dann wieder entsprechend natürlich mit Wachstum versehen. Das ist durchaus auch eine legitime Vorgehensweise. So entstehen, glaube ich, ja auch ganz viele neue Communities, gerade im Medienbereich. Also wenn man sich nochmal Beispiel Podcasting, wenn man sich anguckt, Serial war erstmal ein Ableger von Chicago Public Radio ist dann durch den enormen Erfolg der Produktion natürlich zu so einer eigenen Marke geworden, hat aber sich am Anfang viele Hörer da abgezogen. Inzwischen gehören sie zu New York Times, auch da wird es inzwischen wieder neue Hörer reingezogen haben in diese Community, die sich dort stark engagiert um die Inhalte, die dort in den Podcasts immer wieder aufgegriffen werden. Also ich glaube, als Kickstart kann das funktionieren, auch über Content Creator, auch über Influencer, dass man zusammenarbeitet mit Streamern, mit jemand auf Instagram, mit jemand auf TikTok, um erstmal so eine gewisse kritische Masse irgendwie an die eigene Marke ranzukriegen. Aber ich muss denen natürlich dann irgendwas bieten. Ja. Ich muss ihnen sagen, okay, und das kriegt ihr bei uns ja. Und das ist anders als das, was ihr vielleicht bei eurem liebsten Creator oder liebsten Creatorin irgendwie hattet. Weil sonst sind die auch ganz schnell wieder weg. Ja. Also wenn sich das so anfühlt wie, ja, das war jetzt eine so Paid-Kooperation. Aber ich muss dann natürlich gucken, was biete ich denen und was ist für mich drin. Und idealerweise habe ich schon so einen Superfan als mit Reichweite und das wäre natürlich dann sehr smart, das auch zu nutzen.
Wenn wir jetzt konkret an Medienunternehmen denken, wo siehst du denn Optimierungsbedarf?
Ja, das ist eine große Frage. Ich habe es am Anfang schon ein bisschen gesagt. Es ist natürlich alles in erster Linie mal eine Kostenfrage und auch eine Frage, wie viel Zeit gebe ich mir, um sowas auf die Beine zu stellen, weil das ist halt nichts, was ich in ein paar Wochen, in ein paar Monaten wie so in einer klassischen Kommunikationskampagne irgendwie anschieben kann und dann sehe ich sofort, oh, jetzt sind meine Abozahlen, gehen durch die Decke. Das wird ja nicht passieren, sondern das ist wirklich ein Spiel, das man wahrscheinlich über einen Zeitraum von ein plus Jahren spielen muss, bis man da die ersten Effekte sieht. Ich glaube trotzdem, dass, ich meine, wir haben ja heute generell, also ich hole ein bisschen aus, aber wir haben heute generell das Problem, war jetzt auf der Republika auch wieder großes Thema. Also der Journalismus ist sehr, sehr schnelllebig. Ja, man läuft eigentlich immer nur den Breaking News Stories hinterher. Da ist wenig Nachhaltiges noch drin. Keine nachhaltige Auseinandersetzung mehr mit Themen. Ich finde aber, wir brauchen für ein gesundes demokratisches System irgendwie auch eine langfristige Auseinandersetzung mit Inhalten. Und wer, wenn nicht die Medien, sollen das leisten? Ja, das heißt, für mich ist es eigentlich auch dadurch schon moralische Kernaufgabe von Medienschaffenden, in diese Publikumsbindung zu investieren und zu sagen, okay, wir leisten uns vielleicht wieder die Leute, die für uns nach außen kommunizieren mit unseren Leserinnen und Lesern, leisten uns vielleicht wieder, dass wir die aktiv einbinden. Und man sieht ja auch an vielen Stellen, dass viele auch wieder die ersten Schritte gehen. Ja, es war am Anfang ja, okay, weil jeder kann alles kommentieren, bis dann war, niemand darf mehr irgendwo kommentieren, weil wollen wir alles nicht mehr, ist eben erst ein Schritt. Und jetzt merkt man an vielen Stellen so langsam, behutsam wieder, okay, wo können wir denn in kleinen, überschaubaren Bereichen uns die Leute wieder ranholen, wieder den Input aufnehmen. Aber ich glaube, es braucht den Mut, das wieder zu tun und auch die Gewissheit und die Überzeugung, dass man anders, glaube ich, keine große Zukunft hat, wenn man nicht jetzt gerade vielleicht der Spiegel Verlag ist, wobei auch bei denen die letzten wirtschaftlichen Daten auch nicht so prickelnd waren. Ja. Also okay, wenn man nicht die New York Times ist oder vielleicht der Guardian, die das auch sehr, sehr gut machen, was mache ich dann als vielleicht deutscher Regionalverlag? Ja. Also ich glaube, das Publikum, das man heute hat, an sich zu binden und versuchen, daraus zu wachsen, muss ja die oberste Prämisse sein, weil wissen alle, die Zeitungsleser werden nicht jünger, digital kommt wenig nach und hat auch keine Bindung mehr ans Produkt, an die Marke. Und da spielt sicher auch das Thema eine große Rolle, dass natürlich viele Verlage inzwischen ihre Inhalte weitgehend hinter Paywalls haben, ja, was aus wirtschaftlichen Gründen total nachvollziehbar ist, ist aber halt für einen jungen Erwachsenen, Schülerinnen, Studentinnen, die gerade anfangen, ihre Medienmarken zu finden, natürlich eine ganz große Hürde, weil auf was weichen die aus? Auf die kostenlosen Angebote. Ja, dann hole ich mir halt meine News von TikTok und von Instagram, ist halt überschaubar cool. Dann hat man zum Glück noch die Öffentlich-Rechtlichen, die dort diese Lücke so ein bisschen füllen. Aber ich glaube schon, dass es sowohl den Mut braucht, aber auch die Überzeugung, dass es einer der wenigen Wege ist, wie man eine gesicherte Zukunft haben kann für die neue Generation an Publikum.
Ich denke jetzt gerade noch an zwei Beispiele. Da würde mich nochmal deine Gedanken dazu interessieren. Du meintest jetzt Zugang zu Medieninhalten. Da dachte ich zum Beispiel an Korrektiv. Da ist ja zum Beispiel alles kostenlos und man kann die quasi supporten. Weil du meintest, gerade wirtschaftlich sehr nachvollziehbar ist, hinter eine Paywall zu packen. Korrektiv sagt jetzt, wir packen es nicht hinter eine Paywall, sondern alles ist kostenlos und bitten um Support. Ist das etwas, wo du sagst, ja, das wäre auch ein gangbarer Weg, den man sich vorstellen könnte bei großen Medienmarken, die nicht gemeinnützig sind, so wie Korrektiv?
Ja, man hat es ja lange versucht über den Deal, okay, wir stellen die Inhalte kostenlos zur Verfügung, dafür gibt's Werbung. Ja, man hat dann gemerkt, wenn eine ganze Industrie auf diese Art und Weise operiert, gewinnt halt der die lautesten Headlines hat. Ja, und man hat angefangen, dann journalistische Inhalte eigentlich nur noch zu optimieren auf, was funktioniert am besten auf Traffic-Quellen. Am Anfang war es Google, dann irgendwann, was funktioniert gut auf Facebook, was funktioniert gut auf Twitter. Heute vielleicht, wo kriege ich vielleicht noch irgendwie TikTok-Traffic her, wenn ich ein paar Videos mit provokanten Thesen irgendwie anbaue. Wie viel dann am Ende konvertiert in Leserschaft, ist tatsächlich fraglich. Und ich glaube, wenn man eben nicht ein Medium ist wie, also Korrektiv ist auch ein tolles Beispiel, genauso wie Katapult oder der Rasenfunk oder die Krautreporter. Aber das ist halt, glaube ich, kein so skalierungsfähiges Business, wo ich sage, das lohnt sich dann auch für den Spiegel Verlag, für die Süddeutsche, für einfach mittlere bis große Verlage, weil ich glaube, die brauchen andere Zugänge zu erlösen. Ja, und das wird immer ein mehrstufiges Modell sein. Ich bin da unentschlossen. Also natürlich aus einer Nutzerperspektive sage ich natürlich auch so, ja, ich finde es sehr nervig, dass wenn mir jemand irgendwie einen Link auf die Zeit schickt und ich habe kein Zeitabo, kann ich den Artikel nicht lesen, bisschen doof. Jemand, der in der Mediaagentur arbeitet, sage ich, je mehr kostenloser Inhalt da ist, den wir werblich besetzen können, desto besser, natürlich auch für unsere Markenkunden. Ich glaube, für die Verlage wird es in Zukunft aber zwingend notwendig sein, irgendwie ein Mischmodell zu finden, aber da auch vor allem auf diese Nachhaltigkeit zu setzen, ja, eben dieses Spiel vielleicht nicht mitzuspielen, dass man die krawalligsten Headlines schreibt und da immer so einen Clickbait reinmacht, weil irgendwann macht mir das als Leser auch keinen Spaß mehr. Ja, das ist so, weiß nicht, so für die Münchner unter den Hörenden, also wenn ich Artikel in der TZ oder in der Abendzeitung auf der Website lese, das macht mir inzwischen keinen Spaß mehr, dass ich immer erstmal raten muss, was könnte jetzt diese Headline meinen, und ich sehe genau, ich weiß, warum ihr die so dumm formuliert, aber ich will es eigentlich gar nicht mehr anklicken, ja, auch wenn ich mich für den Lokaljournalismus irgendwo interessiere, ja, was bei mir im Viertel los ist, was in meiner Stadt los ist. Und das finde ich schade, weil da merke ich halt, es ist halt rein optimiert auf möglichst viel Traffic generieren, möglichst viele Aufrufe generieren. Kann irgendwie auch nicht die Lösung sein. Ja.
Können wir noch mal ein kurzes Wrap-up machen? Was sind denn jetzt gute Wege, etwas zu monetarisieren auf Grundlage einer Community? Hast du mir da vielleicht so drei Impulse?
Ja, wenn es gleich zur Monetarisierung gehen soll, ist die Hürde natürlich schon nochmal höher, weil da muss mein Produkt so gut sein, dass Leute sich denken, okay, ich finde einerseits die Marke sympathisch, ich mag die Menschen, die dort arbeiten und mir ist dieses Produkt auch noch wirklich viel wert, weil es spielt in meinem Leben wirklich eine große Rolle. Ja, und das kann man schaffen, wenn man sich auf sein Publikum anlässt, wenn man sich überlegt, welche Mehrwerte kann ich dann bringen für meine Leserinnen, für meine Hörerinnen, für meine Zuschauer. Das wäre mal das Erste. Also was leistet mein Produkt eigentlich für die Art von Menschen, die ich bei mir haben möchte? Das Zweite ist, glaube ich, zu sagen, was sind meine Gemeinsamkeiten, die ich habe? Meine Lesern, ja, für was brennen wir? Wenn ich ein Medium aus einem bestimmten Themenbereich bin, ist es meistens das Thema, das uns verbindet. Ja. Sei es jetzt Garten, sei es Fußball, sei es eine Vorliebe für Promi-Klatsch, kann ja all das sein. Und diese Begeisterung für dieses Thema, glaube ich, zu transportieren auf all den Kanälen, die ich habe und dann auch anzunehmen, was aus der Leserschaft, aus der Zuschauerschaft zurückkommt und denen auch das Gefühl zu geben, hey, ihr werdet gehört, ja, und wir begeistern uns für die gleichen Dinge und wir sind da irgendwie in einem Boot und das ist unser Ding, glaube ich, ist das Zweite. Und ja, das Dritte ist tatsächlich, glaube ich, sich zu überlegen, wie muss mein Inhalt auch auf all den Touchpoints, die ich heute zur Verfügung habe als Medienmarke, wie muss der dort aussehen, um genau dort die Bedürfnisse meiner Zielgruppen auch zu bedienen. Es gibt schon Marken, die das auch sehr, sehr gut machen, die es auch schaffen, unter einer Dachmarke eine Markenspreizung hinzukriegen, die ich vor 5-6 Jahren vielleicht noch nicht so gesehen hätte. Also wenn ich mir angucke, wie die Tagesschau auf Instagram ihre Nachrichten vermittelt, das ist schon weit weg vom 20:15 Uhr Produkt. Ja, aber es ist für, glaube ich, die Zielgruppe dort schon richtig und schafft vielleicht auch eine Bindung. Es ist nur noch nicht so, ich glaube, man hat noch nicht so den Weg gefunden, die Leute dann auch zu konvertieren in, eigentlich wollen wir euch hier drüben haben, weil da ist das echte Produkt. Ja, das ist hier immer nur so ein kleiner Teaser. Da, glaube ich, wird auch noch ein Umdenken stattfinden müssen, zu sagen, wie kann ich eigentlich das, was mein Produkt ausmacht, ja, die ganze Stärke, die meine Medienmarke hat, auf den jeweiligen Touchpoint, wo vielleicht die Zielgruppe von morgen sich aufhält, wie muss ich mich da anders inszenieren, wie muss ich mich da auch neu erfinden? Und ich glaube, damit tun sich viele noch schwer, aber ich glaube, es lohnt sich dort, sich auszuprobieren und vielleicht auch dort eben neue Erlösquellen aufzutun.
Die erste Folge von diesem Podcast ging um Social Media von der Tagesschau übrigens. Verlinke ich hier rein. Das war die allererste Folge. Alex, unsere Zeit ist schon vorbei. Ich danke dir sehr für diesen Insight, wie und was man machen könnte.
Sehr gerne. Also hat sehr viel Spaß gemacht. Es ging auch sehr schnell und auch spannend, was aus so einem kurzen Treffen in Austin auf der Straße vom Convention Center dann geworden ist.
Ganz genau. Da haben wir nämlich besprochen, dass wir zweimal zusammen in Podcast sollten. Und das haben wir jetzt gemacht. Ich hoffe, dir hat's gefallen und du konntest den einen oder anderen Impuls mitnehmen. Natürlich konnten wir nicht alles hier abhandeln, aber wir sind ja erreichbar. Schreib uns deine Frage zum Beispiel in Spotify ins Q&A direkt rein oder schreib eine Mail an sabrina@media-lab.de oder komm vorbei in München. Alex sitzt im House of Communication. Da saß ich auch bis vor kurzem. Jetzt sitze ich um die Ecke, aber Kaffee kriegen wir immer hin. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass du eingeschalten hast. Und wenn dir das gefallen hat, lass gern auch eine Bewertung da. Und wir sind ganz bald wieder zurück mit den Innovation Minutes. Und bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg bei allem, was du tust.
Das waren deine Innovation Minutes. Direkt aus dem Media Lab Bayern. Du willst mehr? Dann besuch uns auf media-lab.de und starte dein eigenes Projekt.
Last but not least. Dieser Podcast ist möglich, weil wir tolle Unterstützer und Unterstützerinnen haben. Besonderer Dank geht an die Staatskanzlei Bayern, die Bayerische Landeszentrale für neue Medien, BLM, und natürlich an meine Kollegen und Kolleginnen in der Medien Bayern.